BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio von BR Heimat in Nürnberg. Zum 66. Mal ist Rolf Bernhard Essig bei Habe die Ehre zu Gast. Passend zur magischen Zahl dreht sich dieses Mal alles um Zauber- und Magie-Redensarten heute. Da wird unser Ratsch also heute quasi aus dem Hut gezaubert. Wundern Sie sich nicht, sondern freuen Sie sich auf eine zauberhafte Sendung voller Magie. Noch einmal herzlich willkommen zu Habe die Ehre auf BR Heimat. Heute mal wieder mit Dr. Rolf Bernhard Essig, Germanist, Historiker, Wortforscher, unser Experte für Sprichwörtliches. Und heute stellen wir sprichwörtlich zauberhaft Magisches mit ihm in den Mittelpunkt unserer nächsten zwei Stunden hier auf BR Heimat. Rolf Bernhard Essig, habe die Ehre.
Schönen guten Tag.
Hokus, Pokus, Fidibus, Petrus, mach mit dieser Hitze Schluss. Viele Stunden in mühevoller Kleinarbeit habe ich verbracht über einem super Zauberwort, um diese Hitzewelle mal so langsam wieder zu vertreiben. Glauben Sie, dass ich erfolgreich sein werde?
Das Schöne ist bei solchen magischen Sprüchen, wenn es denn gelingt, dann sagt man, das war mein Zauberspruch. Und wenn es nicht gelingt, dann sagt man, da war ein mächtigerer Gegenzauber am Werke.
Der mächtigere Gegenzauber ist wahrscheinlich Petrus, der uns diese Woche anscheinend noch bis 38, 39 Grad bescheren wird. Da wird uns der Wetterheilige wohl nochmal, ob gewollt oder ungewollt, die Hölle heiß machen, oder?
Ja, das wird dann eine Bullenhitze. Die Hölle heiß machen ist eine wunderbare Übertreibung, denn die Hölle ist ja der Ort, an dem es schon sehr, sehr heiß ist.
So stellt man sich's zumindest vor.
Ja, und wenn man dann noch die Hölle heiß macht, also nochmal ein bisschen mehr Feuer gibt, das Heiße, das spielt ja in ganz vielen Redensarten eine Rolle. Bei mir sagte man früher in der Familie, wenn jemand was Dummes sagte, dich hat man als Kind wohl zu heiß gebadet. Oder was es bei uns häufig gab, hitzige Gefechte, allerdings Wortgefechte. Und da war man dann ein Hitzkopf oder gar ein Heißsporn. Mhm. Und da habe ich heute nachgeschaut, weil es eben so schön kühl war noch in der Früh, was denn ein Heißsporn eigentlich ist. Und das ist aus Shakespeare, aus dem Stück Henry IV., da ist das sehr bekannt geworden. Es gab da einen wirklich auch historisch verbrieften Henry Percy und dessen Name, Spitzname war Hotspur. Und das heißt Heißsporn. Mhm. Also einer, der von einem Sporn der Hitze immer wieder angetrieben ist, ein heißblütiger Charakter. Also unglaublich, was es da alles gibt. Wir hoffen auf ein reinigendes Gewitter.
Wobei im englischen Fußball ist es ja geblieben, ne? Die
Tottenham.
Hotspurs.
Tottenham Hotspurs, genau. Und die verdanken sich wieder Shakespeare. Da merkt man auch, Shakespeare ist eben nicht nur Hochliteratur, was für die Hochgeistigen, sondern das ist wirklich in der Bevölkerung ganz toll verankert.
Hitze in Bayern ist also weiterhin, ja, ein heißes Eisen, oder? Würden Sie mir zustimmen?
Es läuft mir heiß und kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Das heiße Eisen anfassen, das ist etwas, wo man eher an den Schmied denkt. Ja, das ist schon richtig. Ein Koch, den ich kannte, sagte, wer heiß anfassen kann, kann auch heiß lieben. Aber hier geht es gar nicht um den Schmied, sondern um eine der Proben, wenn man Hexen oder Zauberer herausfinden wollte. Die mussten in der Tat ein heißes Eisen anfassen und wenn sie keine Brandblasen bekamen, dann war das je nachdem mal gut, mal schlecht. Weil wenn sie keine bekamen, dann hieß es vielleicht, oh, der hat besondere Kräfte, bei denen das eben nicht funktioniert. Oder man sagte, ah ja, er ist einer, der von diesem heißen Eisen auch wirklich gebrannt und erkannt wird. Mhm. Also das haben die Inquisitoren auch ein bisschen gedreht, wie sie es brauchten.
Das war, glaube ich, das hieß, glaube ich, auch so, ne? Eisenprobe im Mittelalter.
Ja, genau. Oder also, auch die Feuerprobe, wobei es da auch aus der Goldschmiedezunft die Feuerprobe gab. Mhm. Und die Wasserprobe ist auch bekannt. Und die Hexenprobe, alle diese Dinge, das war ganz schrecklich im Malleus Maleficorum, im Hexenhammer von Sprenger und Institoris, da findet man alles Schreckliche dazu und zum Glück gab es danach dann Cautio Criminalis, eine Gegenschrift dagegen und die Aufklärung hat Friedrich Spee, dem Verfasser, auch recht gegeben.
Damit man nicht Dinge gesteht, die man nicht getan hat, nur weil das eben so brutale Strafen waren. Also da wollen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden, das war einfach so.
Ja, unbedingt. Also das auch übrigens wieder etwas, was ich vor kurzem erst lernte, weil man sagt, wieso redet man um den heißen Brei herum? Was soll das nur? Aber es ist ein anderes Sprichwort dahinter. Und zwar sagte man, die Katze schleicht um den heißen Brei herum. Und damit sagte man, sie würde ihn gerne essen, aber er ist ihr noch zu heiß. Aber sie würde ihn auch nicht allein lassen wollen, denn sonst würde jemand anders das bekommen. Also schleicht sie drum herum, bis sie dann endlich genügend Abkühlung erfahren hat und dann den heißen Brei, der jetzt nur noch kühl ist, essen kann. Und dieses Herumschleichen der Katze, das hat man dann auf das Herumreden übertragen. Und heute, also gerade wenn ich Deutsch lerne und jemand sagt, um den heißen Brei herumreden, das ist ja völlig unverständlich. Aber mit diesem Bild der Katze, da versteht das jeder.
Oder rumeiern, da bleiben wir auch im Lebensmittelbereich.
Ja, genau. Also das ist dann so eine Art Eierlikör mit Rum.
Dann bleiben wir doch mal gleich in der Küche, wenn wir schon über Hitze reden. Denn wer Hitze nicht verträgt, sollte sich ja von der Küche fernhalten. Das ist nicht aus dem Mittelalter, sondern ich glaube, das wird Harry Truman zugeschrieben. Es kommt so aus der amerikanischen Nachkriegspolitik. Mhm.
Ja, wobei auch da ich immer sehr empfehle, The Quote Verifier, das ist ein ganz großartiges Buch, in dem man dann versucht, sowas wirklich herauszukriegen.
Wer hat es eigentlich gesagt?
Ja, das ist wirklich nicht einfach, aber großartig, wenn man da eben auf die Spur geht und dann merkt, oft sind es solche Leute wie Truman oder Eisenhower, die auch sehr populär waren, die so etwas populär gemacht haben, aber irgendwo selber aufgeschnappt haben. Aber immer mal wieder erfinden auch Leute so etwas und das ist natürlich dann großartig. Ich ermuntere ja die Hörer und Hörerinnen immer auch, das ist ja ihr Wortschatz, selber ein bisschen spielerisch damit umzugehen, neue Redensarten zu erfinden. Ich habe vorgestern in Bad Windsheim bei der Museumsnacht gelernt, dass auf dem Bau, es ging um Bau- und Handwerksredensarten, man zum Azubi ja auch Azubi gesagt hat, aber das war eine Abkürzung, die intern aufgelöst wurde als Arsch zum Bier holen.
Das ist aber unfair. Dann bleiben wir bei großer Hitze beim Thema der Küche. Die bleibt kalt in der Regel. Das ist vom Wienerwald mal verballhornt worden als Werbespruch. Aber man kann ja einfach kalte Suppen wie Gazpacho zu sich nehmen, die dem Körper auch bei der Verdauung nicht so viel Energie abverlangen. Vielleicht ein gutes Rezept für diese und für die nächsten Tage. Außerdem wissen wir ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also Zuversicht und Optimismus bleiben uns erhalten, oder?
Unbedingt. Also ich bin auch der Meinung, es sollte soweit möglich die Hitze genossen werden. Wir waren am Freitag im Stadionbad in Bamberg und alleine dieses Geräusch, das tut so gut, wenn man im Schatten liegt und diese Mischung aus Kindergeschrei und Pommesbestellung oder was es da wirklich noch gibt, das sind Senf- und Tomatenbrötchen. Also die ganz billigen, die man sich wirklich noch leisten kann, auch wenn man sonst wenig Möglichkeiten hat. Also bei all der Hitze, ich weiß, es ist ein ganz schlimmes Ding mit Klimakatastrophe und mit alten Menschen oder kranken Menschen, die darunter leiden. Aber soweit man es kann, ab und zu mal wieder allein dieses Schwimmbadgeräusch. Großartig erfrischend.
Wobei, weil Sie Pommes gesagt haben, wir haben neulich darüber berichtet, dass sich diese ganzen Kioske neu definieren und wirklich auch ganz innovative vegane und vegetarische Gerichte jetzt anbieten. Mhm. Aber das, was die Kinder und Jugendlichen weiterhin am meisten haben wollen im Freibad, ist weiterhin Pommes.
Unbedingt. Also es ist ja auch,
selbst bei 38 Grad.
Ja, also man weiß ja auch, dass bei Hitze das Kühle gar nicht gut ist, weil es den Körper dazu ermutigt, noch mehr Hitze zu produzieren. Genau. Also an sich ist temperaturähnliche Speisen gar nicht verkehrt.
Und weil Sie vorhin gesagt haben, Bullenhitze, was haben wir tatsächlich aktuell? Weil neben der Bullenhitze gibt es ja auch die Affenhitze.
Genau, und bei diesen Ausdrücken, da merkt man, manchmal ist es etwas, was man sehr gut verstehen kann. Affenhitze, da denkt man jetzt nicht an die Makaken in Japan, die sich in heißen Quellen aufwärmen, sondern an die in Gibraltar beispielsweise, die auf dem Felsen eine Affenhitze aushalten müssen. Man hat Affen einfach ganz direkt mit Tropen verbunden.
Oder in den Affenhäusern, in den Zoos, wo man ihnen halt, sagen wir mal, die alte Umgebung in Anführungsstrichen, aus der sie ursprünglich kommen, simulieren wollte. Und man dachte, da muss es halt einfach warm drin sein.
Und das stimmt ja nur sehr zum Teil. Also die Salemer Affen auf dem Affenfelsen, denen geht's da auch gut, obwohl es überhaupt nicht tropisch ist. Affen ist aber auch als Wort Und da sind wir auch wieder beim Bullen, ein reines Verstärkungswort. Die Affenliebe, die kennt man, oder die affenartige Geschwindigkeit. Und da merkt man, ach so, das ist wie Mords Gaudi. Da geht es ja auch nicht um einen Killerkongress, sondern Mords ist einfach ein Verstärkungswort. Und Affe ist da ein Verstärkungswort. Und wenn ich sage, ein Bulle von einem Kerl, dann weiß man gleich, das ist ein ganz besonders kräftiger, muskulöser. Und insofern ist Bulle dann auch wieder eine Verstärkung. Und Bullenhitze eine sehr große.
Also das kühle Nass verschafft uns aktuell Abkühlung, ohne zu heiß gebadet worden zu sein. Das haben wir schon kurz gestreift. In der Regel also auch kein Vorteil im Leben. Eine ganze Reihe mehr oder weniger salopper deutscher Redensarten nutzt die Bildsprache von hohen Temperaturen. Dies ist nur dieser Woche geschuldet, dass wir unseren Einstieg so ein bisschen an die Wochenbefindlichkeit angelehnt haben. Wir trinken jetzt mal, glaube ich, eine Runde wohltemperiertes Wasser, nicht zu kalt, und kommen jetzt mal so Richtung Magie und Zauber, unser eigenes Thema in Habe die Ehre auf BR Heimat heute. Aus Bamberg ist er heute wieder ins Studio gekommen, Rolf Bernhard Essig, unser Experte für Sprichwörtliches und Redensartliches zum 66. Mal inzwischen. Wir haben beide nachgezählt. Sie sind unser Gast. Fühlt sich das wirklich so an, dass Sie schon 66 Mal hier im Studio waren?
Ich erinnere mich noch an die erste Sendung mit Andreas Estner, und die war schön und gut, und wir wussten gar nicht, dass das jetzt ein Auftakt wäre.
Wissen Sie noch das Thema von damals?
Das weiß ich ehrlich. Nee, das war ganz allgemein, sprichwörtliche Redensarten. Okay. Da waren wir frei flottierend unterwegs. Mhm. Nur das hat dann der zuständigen Redakteurin und anderen gefallen, und dann fragte sie, ob ich noch ein bisschen mehr Material hätte. Und dann meinte ich, ach, das geht auf Jahre hinaus. Und glaubte nicht, dass das dann irgendwie dazu führte, dass es auch wirklich Jahre würden, denn wir senden ja fast jeden Monat mit ganz wenigen Ausnahmen. Und insofern sind das jetzt schon gute 5 Jahre. Hätte ich nie gedacht, dass es so lange auch vom Sender natürlich gemacht wird und von den Hörern gutiert. Ich war jetzt wieder in Bad Windsheim und in Illerbeuren in Freiland, Freilichtmuseen, und da kommen dann Leute und sagen, wir hören Sie, und wir wollten aber mal sehen, wie Sie aussehen. Und das ist natürlich besonders schön, diese Begegnungen über die Jahre dann auch mit den Hörern und diese Rückmeldung direkt vor Ort zu bekommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Und dann muss man immer ein bisschen die Physiognomie, die den Gesichtsausdruck der Hörerinnen und Hörer beobachten, wenn sie einen das erste Mal tatsächlich sehen. Es geht von Sympathie bis zu Entsetzen. So habe ich mich Sie gar nicht vorgestellt. Oder?
Ja. Also bis jetzt war ich immer glücklich und zufrieden, denn die Leute haben häufig auch Auftritte besucht, sodass die auch in Ruhe sich an mich gewöhnen konnten. Und die Stimme, ja, die ist zum Glück relativ ähnlich dann. Und aber das Schönste ist, dass man bei der Gelegenheit dann auch direkt nachfragen kann. Das kann man ja hier auch, wenn man eine Mail schreibt, dann wird das in der nächsten oder übernächsten Sendung spätestens auch mal beantwortet. Ja. Und ich mache das auch direkt mit Mail, dass ich den Leuten das sage. Ich kriege manchmal Anrufe von einem uralten Bauern beispielsweise aus dem Allgäu, der mich lobte, weil ich das Wort geil richtig eingeordnet hätte, beziehungsweise gesagt, dass mir es sehr fern liegt. Und er meinte auch, das sei doch aus der Gärtnerei oder das sei ein Ausdruck, was für das Pflanzenwachstum, das etwas überschießend wäre, bezeichnete. Aber dass heute alles geil sei, das sei ja ganz schrecklich. Und der hat ganz lange auf den Anrufbeantworter gesprochen, und ich fand das großartig. Der war 86 Jahre, hat er auch gleich gesagt. Mhm. Aber dass jemand so aktiv ist und an Sprache interessiert und Landwirt, wie er sagte, das zeigt mal wieder, man sollte immer auf Volkes Stimme hören, und zum Volk gehören ganz, ganz unterschiedliche Leute.
Und die 66, die Sie quasi in Zahlen schon hier waren bei uns im Studio, auf jeden Fall ja eine Schnapszahl.
Eine Schnapszahl, die ich auch als Kind schon kennenlernte, wenn plötzlich am Tisch so ein großes Hallo war, wenn die Rechnung 11,11 Mark war, dann musste derjenige dann nämlich noch einen Schnaps ausgeben. Manchmal war es, was ich netter fand, dass dann der Gastwirt einen Schnaps ausgegeben hat. Also das ist eigentlich nur ein kleiner Scherz, es gibt keine tiefere Bedeutung dabei, aber ist was sehr Schönes, nur wenn wir an die 66 noch eine 6 anhängen.
Dann wird's unangenehm.
Ah, dann sind wir bei der Zahl des Tieres, der Apokalypse, des Johannes in der Bibel, das
der
letzte
Antichrist.
Stück. Ja, ja, wo dieser Strich zu Ende ist, da wartet schon der Antichrist, hat Robert Gernhardt mal gedichtet. Also der Antichrist, die 666, ich sehe reihenweise schwarze Wagen, die manchmal dann auch irgendwo Hörner angebracht haben und dann beim Nummernschild eine 666 haben.
Okay.
Also dieser Satanismus, der ist etwas mir Unverständliches, aber auf Teufel komm raus, machen die das halt. Und wenn sie sonst keinen Schaden tun, ist das auch in Ordnung. Aber man merkt diese Numerologie oder die Zahlenmystik, die passt auf jeden Fall zu unserem Thema mit dazu.
Man die magischen merkt, Zahlen.
Ja, also die 7, die 3, das kennen wir. Wenn wir eine Fee wieder mal treffen, das ist Ihnen wahrscheinlich auch manchmal passiert, dann gibt es immer 3 Wünsche. Ich habe noch nie ein Märchen gelesen, in denen 7 Wünsche gewährt würden.
Ich bin ja immer als Kind davon ausgegangen, wieso kommt niemand auf den Gedanken, sich als ersten Wunsch zu wünschen, dass man nochmal 3 Wünsche frei hat. Und nochmal und nochmal. Und so wird man natürlich als Fee in die Pfanne gehauen. Aber als Wünschender kann man natürlich das endlos fortsetzen.
Theoretisch. Aber das ist das Schöne an Märchen. Es gibt reihenweise Fehler in Märchen, die offensichtlich sind. Also Michael Marr hat mal ein Buch darüber geschrieben, der Sohn von Paul Marr. Mhm. Und da geht's um so ganz einfache Dinge, dass der König die Schlange in 3 Teile teilte, indem er 3 Schnitte machte. Das sind aber dann 4
ja,
Teile.
Genau.
Aber niemand hat sich irgendwie damit beschäftigt, bis Michael Marr kam. Und das zeigt, diese Märchen haben eine innere Logik und eine Stimmigkeit, dass wir überhaupt nicht daran zweifeln, was da passiert und überhaupt nicht damit rechnen. Natürlich kommt das vor, dass man überlegt, ja, der könnte sich, Paul Marr hat das im Samsjahr dann auch gemacht, eine Wunschmaschine wünschen. Aber er hat leider den Hebel, um die Wunschmaschine in Gang zu setzen, zu wünschen, vergessen. Also das ist einfach eine lustige Sache. Aber diese 3 Wünsche, das ist etwas, was ja international auch bekannt ist. Und wieder zeigt, diese Dreiheit ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Man spricht von der auch perfekten Zahl. Also das ist das Modus Perfectum auch in der Musik, das Göttliche, die Dreieinigkeit kennen wir natürlich auch. Und Dreiheit kommt auch sonst häufig vor. Und die 3 Hexen bei Macbeth beispielsweise könnten ja auch 5 sein. Aber nein, es sind 3, Enter 3 Witches, die 3 Hexen. Und diese Dreiheit steht gegenüber der Zweiheit, dem Zweiermodus, dem Modus Imperfectum. Das ist für die Menschen da. Und niemand zweifelt daran, dass man 3 Wünsche hätte. Und das ist es dann auch. Und diese 3 muss man weise wählen. Und dass da immer wieder man falsch wünscht, das merkt man spätestens, wenn, wie ich bei der Museumsnacht in Bad Windsheim, eine Sternschnuppe sehe und natürlich sage, oh, eine Sternschnuppe, schon vorbei,
genau.
Nichts gewünscht.
Gut, also dann bleiben wir bei der 3, fügen nochmal 3 dazu, dann sind wir bei der 6, sind wieder bei der 66, streichen die dritte, weil die ist die teuflische und sind beim Kartenspielen, oder? 66, wenn man irgendwie hier seine Schnapszahlrechnung beschreibt, am Nachbartisch wird in der Regel, werden da Karten geklopft.
Genau, oder Udo Jürgens gehört.
Ja.
Mit 66 Jahren.
Oder dieser Lebensabschnitt, in dem ja irgendwie Freiheit beginnt, so ist es zumindest in seinem Lied sinnbildlich, der amerikanische Traum, dann sind wir auf der Route 66, das ist auch so ein Symbol für Freiheit. Hat er das alles bedacht, als er diesen Text geschrieben hat? Ich weiß es nicht.
Die Texte sind ja nicht immer von ihm, sondern häufig von anderen getextet worden. Aber eins ist klar, mein Vater sagte auch, wenn etwas, was man sagte, unerheblich war, das ist 66, das ist egal. Und auch da merkt man, immer wieder ist es die 66, aber es ist eben auch ein sehr schöner Ausdruck. Man muss den Klang berücksichtigen. Der spielt da immer eine Rolle. 66, das ist klingt natürlich ein bisschen ähnlich wie 77, aber es hat eben dieses leicht Unheimliche vielleicht noch dabei, im Gegensatz zu der 7, die eindeutig eine gute Zahl ist. 7 Weltwunder und die 7 Weisen und die 7 Zwerge und
die 7 Brücken.
Die 7 Brücken, alles Mögliche, was mit 7 zu tun hat. Oder auch der alte Kinderwitz, den ich gerade wieder mal in der Schule hörte, was gibt 7 mal 7?
49 normalerweise.
Feiner Sand.
Ah, genau. Ja, ja. Also einfach
Kinderwitz.
Wörtlich.
Ja,
wörtlich
natürlich.
Nehmen. Ja, natürlich, genau.
Aber die 66, das mochte ich immer schon gern. Aber ich glaube, mit 10 Jahren habe ich dann auch mal wieder gesagt, das ist doch nicht richtig. Wenn ich die 66 nämlich um 180 Grad drehe, ist es 99. Mhm. Und die 88 wäre doch viel besser. Denn da kann ich wirklich umdrehen um 180 Grad und es ist wieder
das
so.
Gleiche.
Wenn ich es um 90 Grad drehe, ist es zweimal unendlich. Mhm. Und das erinnert mich auch an einen Witz von einem Schüler, den ich vor kurzem hörte, wo die 0 eine 8 trifft und sagt, schöner Gürtel.
Ja, okay, das kapiere sogar ich. Also da geht es um diese Numerologie, die Sie schon erwähnt mhm. haben. Also letztendlich neben dem nüchternen mathematischen Wert, den eine Zahl hat, eben, dass man davon ausgeht, dass da auch irgendwelche energetischen Schwingungen noch dabei sind oder irgendwie eine Mystik.
Ja.
Ist das alles Hokuspokus?
Nein, also in der jüdischen Religion beispielsweise ganz, ganz wichtig in Bach und Johann Sebastian Bachs Kompositionen spielt das auch eine große, große Rolle. Das hat auch mit dem Omnia Mensura Satz zu tun, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber man geht davon aus, Gott hat alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Und wenn man in der Natur oder in der Gesellschaft oder in Kompositionen solche Zahlenbezüge, die sehr schön sind und perfekt sind, findet, dann ist damit auch die göttliche Ordnung wiedergefunden. Und im Alten Testament wird beispielsweise die Arche Noah beschrieben. Gott gibt ja eine Anweisung, wie hoch sie sein soll, wie lang sie sein soll, wie breit sie sein soll. Und dann fragt man sich auch, warum eigentlich? Aber die hebräische Sprache hat ähnlich wie die römische die Besonderheit, dass Buchstaben für Zahlen stehen. Und wenn man diese Buchstaben jetzt nimmt, dann geben die zusammen Lashon. Und Lashon heißt Sprache.
Mhm.
Die Arche ist von den Maßen her Sprache. Und ihr hebräisches Wort Teba heißt Wort. Das heißt, Wort und Sprache retten uns vor der Sintflut.
Mhm.
Und das sind solche Dinge, die jüdische Gelehrte immer faszinierten, aber dann auch ganz genauso die christlichen Gelehrten. Im Hinduismus spielt das eine Rolle, im Buddhismus, überall in den Weltreligionen. Das ist schon hochfaszinierend.
Den Islam haben wir noch vergessen. Da habe ich mal gelesen, dass letztendlich die 66 auch für die Zahl der Buchstaben im übertragenen Sinne jetzt Gott oder Allah bedeutet.
Oder dann auch die 99 Namen Allahs.
Mhm.
Und den 100. den kennt nur er. Aber diese Art zu zählen, das ist uns ja auch ganz natürlich einerseits und gleichzeitig ist es auch geheimnisvoll. Deswegen war die Null eine ganze Zeit auch eine Teufelszahl, weil sie so unglaublich komisch war, in den Rechnungen Probleme machte, auch wenn sie manche Probleme löste. Aber dass man mal Null etwas annihiliert, plötzlich wegzaubert, das fand man ganz komisch und da sind wir dann eher beim Hokuspokus, aber das ist eine ganz komplizierte Geschichte.
Deswegen heben wir sie uns noch auf. In der Traumdeutung kann die Doppelzahl ja auch für den erfolgreichen Abschluss einer Sache stehen. Insofern schön, dass Sie da sind. Das haben wir erfolgreich so beschlossen. Rolf Bernhard Essig heute zum Thema Hokuspokus. Das haben wir ja schon angedeutet, dass wir das noch erklären wollen. Fidibus gehört auch noch dazu eigentlich, ne? Hokuspokus, Fidibus oder kam das später dazu?
Das kam später dazu, aber warum auch nicht? Denn bei uns daheim hieß es ja sogar vollständig Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater.
Mhm,
und das kann man verlängern, wie man möchte. Man merkt schon beim ersten, das ist ein geheimnisvolles Wort, das nicht so recht zu erklären ist, aber schon mal sehr zauberhaft klingt. Und Fidibus, das ist natürlich auch etwas, was nur ganz alten Leuten noch sagt. Damit hat man einfach die Pfeife angesteckt. Das war ein zusammengerolltes Papier beispielsweise und später dann so ein Holzstäbchen, mit dem man das gemacht hat. Aber es klingt natürlich auch schon wieder etwas geheimnisvoll. Das ist wirklich klar Latein, ohne jede Frage. Dreimal schwarzer Kater muss man nicht groß erklären. Dreimal, da sind wir wieder bei der Zahlenmystik, die wir am Anfang hatten. Der schwarze Kater als Begleiter von Zauberern und von Hexen ist etwas, was sehr bekannt ist, wobei mancher Morli wahrscheinlich sehr harmlos ist. Aber gehört mit dazu in diesen Bereich. Ich finde es sehr lustig, dass in England man genau umgekehrt die Bewertung der Richtung von schwarzen Katzen hat. Wir kennen ja von links nach rechts bringt's schlechts, von rechts rechts nach links Glück bringt's und in England ist es umgekehrt.
Na, die haben ja auch den Linksverkehr insofern.
Das stimmt, das ist die Erklärung.
Ist aber die Verschaltung im Gehirn da einfach anders
grundsätzlich? Aber in England, da hat der Ausdruck wohl möglich seinen Ursprung. Also es ist, wenn man die Wörterbücher durchschaut, wirklich so, dass man es nicht 100% sagen kann. Aber in England, da begegnet Hocus Pocus, also Hocus Pocus, 1624. Und dann gibt's ein sehr erfolgreiches Zauberbuch. Und das nennt sich im vollständigen Titel Hocus Pocus Junior, The Anatomic of Legerdemain, ein Buch, das ins Niederländische, ins Deutsche übersetzt wurde. Und immer kam dieser Hocus Pocus Junior vor. Mhm. Also das war dann ein Eigenname. Und im Deutschen gab es auch ähnliche Formeln, bei denen weiß man aber nicht ganz genau, wann sie entstanden sind. Es gab eine Formel von fahrenden Schülern, die hieß Hax, Pax, Max, Deus, Adimax, was lateinisch auch wenig Sinn ergibt, aber sehr, sehr geheimnisvoll klingt. Die oft zu lesende Erklärung ist möglich, dass es hier um das Messlatein geht. Also man hat ja in der Kirche sehr, sehr lange Latein als die Sprache gehabt. Und diese Idee, hoc est corpus meus, also das ist mein Leib, das hat man ja
für
immer
euch
wieder gehört.
Wird, genau.
Ja. Und das klingt ein bisschen so, hoc est corpus meus, hocus pocus. Aber man muss da schon ein bisschen sehr viel Fantasie haben. Es kann schlicht und ergreifend eine Art von Erfindung auch sein, wo dieses mit hineinspielt, aber auch viele andere Wörter. Pax für Friede war auch so eines, was sehr kurz ist und gut funktioniert hätte haben können. Aber ganz ehrlich, man kann es nicht sagen. Es gibt auch sehr seltsame Nebenformen wie Hogges und Pogges. Das ist auch aber interessant, dass alle diese Formeln schon für Taschenspielerei, für Zaubertrick.
Irgendwas Unseriöses, Täuschendes.
Genau. Mhm. Und das ist also jetzt schon 500 Jahre so, dass es nicht nur den wirklichen Zauberer bezeichnete, sondern immer dieses Spielerische, dieses Täuschende, dieses Vorgaukeln mit hineingenommen hat. Und das ist doch spannend, denn man hätte ja vorstellen können, dass diese Zauberer Angst einflößten, dass man sie ernst nahm. Und das war ja auch bei manchen der Fall. Hm. Aber sobald Hokus Pokus hineinkam, und da spielt eben vielleicht doch dieses Zauberlehrbuch eine Rolle, wenn man das so einfach als Taschenspielertrick lernen kann, dann ist es eben eine klare Vortäuschung, die aber auch die Möglichkeit ergibt, damit spielerisch und damit genussvoll umzugehen und zu sagen, wir Ich weiß, da ist ein Trick dabei. Aber welcher? Man hat es ja gesehen. Ja. Also wir kennen einen Zauberer, der war mal Dritter bei den Bayerischen Meisterschaften, Jörn Hagen. Der hat bei einer Hochzeit den Ehering weggezaubert. Und der Ehemann war also not amused. Was hast du da gemacht? Das kann doch nicht sein. Und wir saßen einen Meter davon entfernt. Und er hat ihn in eine geschlossene Box, die eingewickelt war, in Papier hineingezaubert. Fragen Sie mich nicht, wie. Aber das ist das Bezaubernde.
Verblüffende, Bezaubernde.
Unglaublich schön.
Und dass man sich aber beim Kirchenlatein bedient, das hat ja auch das Bayerische getan. Also dieses Zerfix oder Kruzifix, das ist umso ungewöhnlicher, weil katholisches Bayern, und es ist eigentlich ein Fluch, bezeichnet aber das Holzkreuz, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Weiß man da, wie das entstanden ist?
Das sind in der Tat ganz übliche Vorgehensformeln, dass man weiß, es ist blasphemisch. Und man soll es nicht verwenden. Also sagt man zwar schon manchmal Kruzifix, aber man sucht dann Ausweichformeln oder Hüllformeln, wie man die auch nennt.
Noch schlimmer, Kruzitürken.
Habe ich auch schon gehört. Finde ich gar nicht so viel schlimmer. Es ist eine Verstärkung, ganz klar. Aha. Die Türken im Sinne der Osmanen waren ja der gefürchtete und geachtete Gegner. Nicht umsonst waren die Franzosen ja immer auch mit denen im Bunde, um die Habsburger zu schwächen. Also der Türke war wie die Franken, übrigens ja auch bei den Osmanen, der Feind. Ja. Und da durchaus verächtlich, aber auch mit Respekt. Und deswegen als Verstärkung durchaus ganz normal. Und diese Ausweichformeln, die sind besonders lustig, wenn man sagt Sack Zement. Und man als Ausländer jetzt zum Beispiel wieder sagt, wieso sagt der jetzt Sack Zement?
Oder Sackelzement.
Da wird oder Sackelzement, genau, ganz richtig. Mhm. Aber es geht natürlich um das Sakrament. All dieses Heilige, das profaniert man durch das Fluchen. Aber weil es eben blasphemisch wäre, das zu tun, hat es eine besondere Macht. Deswegen benutzt man das ja auch. Man soll den Namen Gottes nicht unnütz brauchen, wie es in der Bibel heißt. Das ist ja das erste Gebot. Und dagegen verstößt man, und das ist aber dann umso machtvoller, wenn man das verwendet. Also das geht bis zu Mein lieber Herr Gesangverein. Da geht es auch eigentlich um den lieben Herrgott, der hier unnütz angerufen wird. Mhm. Und umso wilder man das verwendet im Fluchen und Schimpfen, umso besser. Da kann man übrigens ab November im Vogtlandmuseum in Hof eine Ausstellung sehen, die heißt Potzblitz, vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech. Und da geht's dann auch um Abwehrzauber. Das ist ja, wenn jemand flucht, dann kann er ja auch verfluchen. Und davor hatten die Menschen Angst, vor Zauberern, vor Hexen, vor Hexern. Also muss man sich schützen. Und es ist eine Sache, wir haben ja viel alte Ausdrücke, aber es gibt ja ganz neue auch. Und unter jungen Menschen, also so ab 10, 12 Jahren und bis 30, hört man immer wieder auch, mach kein Auge.
Mhm. Da bin ich wohl zu alt, glaube ich.
Ja, ich bin zum Glück in Schulen unterwegs und die sagen mir dann sowas und sagen, mach kein Auge. Und ich, wieso, mach kein Auge? Ich denke mir dann schon,
es Auge geht um... Auge kenne ich aber.
Ja, ja, es geht um den bösen Blick.
Aha.
Also durch Einwanderung aus dem türkischen Bereich, aus dem arabischen Bereich, aber übrigens auch in Italien, in Spanien, überall ist der böse Blick, auch in Nordafrika, etwas ganz, ganz Gefürchtetes. Das Nazar, was man beim Türken, wenn man da essen geht, da sieht man ja diese mehrfach konzentrischen Kreise eines Auges, also blau-weiß, also von dunkel zu hell. Und das ist das Nazar, das Auge der Fatima oder auch die Hand. Ich habe im Geldbeutel auch eine Hand aus dem jüdischen Zusammenhang. Diese Hand ist auch abwehrend, genauso wie man beide Hände von sich strecken kann, um einen bösen Zauber abzuwenden. Und wenn ich sage, als Jugendlicher, mach kein Auge, dann heißt das, sei nicht missgünstig, sei nicht neidisch, sei nicht sauer. Also wirf bitte nicht den bösen Blick. Aber inzwischen ist das ganz unten, ganz geläufig, nett angekommen. Man weiß, was gemeint ist. Aber es steckt diese Zauberüberzeugung dahinter. Einer könnte einen Schadenzauber äußern. Und dafür gibt's ja so viele Amulette, die wir haben. Früher war das mal eine Hasenpfote zum Beispiel. Sie haben vielleicht als Kind auch mal ein Amulett gehabt und manche haben ein Kreuz um den Hals und würden das jetzt nicht als Amulett bezeichnen.
Nö, würde ich aber auch nicht tun.
Ja. Aber früher gab es natürlich Leute, die das lieber umhatten, weil man ja nicht wusste, könnte ja helfen.
Ich verreise auch immer mit meiner Kreuzkette sozusagen. Ich hätte sie auch abnehmen können oder musste sie abnehmen, weil ich mal zum Arzt musste und danach verreist. Da war es mir irgendwie schon wichtig, ich könnte es vielleicht gar nicht so sehr erklären, dass ich die wieder rausfische aus der Tasche und umlege, bevor das Flugzeug startet.
Ja, oder ich klopfe auch bis heute auf Holz. Das ist ja ganz direkt mit unserem Thema auch wieder verbunden. Also ich habe mal auf der Straße gehört, wie eine Mutter ihr Kind beschimpfte. Und die sagt, jetzt zur Hölle, was machst du denn da schon wieder zum Teufel? Und das, also die schimpfte auf das Kind ein und dann sagte die Oma, die dabei war, beschrei's nicht. Und dieses Beschreien, das kennt man heute schon noch manchmal. Da geht es eben darum, wenn man was Böses äußert, dann könnte es auch wahr werden. Davor
oder verschreiß
hat man Angst.
Nicht, sagt man ja auch.
Verschreiß
dass
nicht.
Dass das Wetter dann tatsächlich kommt.
Genau. Oder du bist eine Unke. Das geht alles in die gleiche Richtung des Unheimlichen, dass das Wort eine Macht haben könnte, etwas Böses herbeizuzitieren. Herbeizitieren gehört auch mit dazu. Und das ist ja direkt wiederum mit bösen Geistern, mit dem Teufel und bösem Zauber verbunden. Das geht hin bis zum Teufel an die Wand malen.
Habe die Ehre, heute mal wieder mit Dr. Rolf Bernhard Essig, Germanist, Historiker und Wortforscher, unser Experte für Sprichwörtliches in der deutschen, fränkischen, bayerischen Sprach. Was für geniale Geschichten hinter Wörtern und Worten stecken, das begeistert unseren BR-Heimat-Redensarten-Experten Rolf Bernhard Essig. Diese Liebe zur Sprache treibt bei ihm außerordentlich bunte Blüten. In diesem Fall ist es wohl eher ein Blütenzauber. Heute also sprichwörtlich zauberhaft Magisches mit ihm in der nächsten Stunde hier auf BR Heimat. Ich freue mich, wenn Sie auch nach den 11 Uhr Nachrichten weiter mit dabei sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg von BR Heimat. Abracadabra, verzaubernd und ein wenig magisch wird's heute bei uns bei Habe die Ehre. Zur 66. Sendung wird's auch ein bisschen unheimlich, aber auch heiter und im besten Sinne zauberhaft. Denn Rolf Bernhard Essig klärt uns auf über Redensarten, die sich mit Magie, mit Zauber, mit Tricks zu tun haben. Da wird etwas aus dem Boden gestampft und viel aus dem Hut gezaubert. Vermutlich nicht nur ein Kaninchen. Wir erfahren, wieso Zauber faul sein kann, warum man nichts verschreien soll und was hieb- und stichfeste Argumente mit Schutzzauber zu tun haben. Unser Experte für sprichwörtliche Redensarten, Rolf Bernhard Essig, kennt die Erklärungen und wird sie im Ratsch heute fix herbeizitieren. Und wir waren ja vorhin, Rolf Bernhard Essig, bei unseren Zauberformeln, haben den Hokuspokus erklärt. Dann haben wir noch den Simsalabim und vor allem Abracadabra. Und da sind wir ja auch schon ein bisschen wieder bei den Religionen.
Ja, die Religion ist wichtig, damit man an den Zauber glaubt. Ich glaube, das ist ganz direkt verbunden. Es ist ja so, dass man auch bei den Propheten oder bei allen, die Wunder tun, sagen kann, das sind Zauberer. Und die Pharisäer, die werfen Jesus ja auch vor, das ist nur fauler Zauber, dass wir auch als Redensart ja verwenden, wenn etwas nur vorgetäuscht ist. Und da ist der Zauber durch das Wort faul dann nochmal relativiert. Faul bedeutet ja nicht nur, dass jemand nichts tun will, sondern das bedeutet auch Verwesung. Es bedeutet aber eben auch falsch. Und das ist eben also jetzt etwas, was nur vorgetäuscht ist. Diese Wunder tun, das ist etwas, was noch nicht zur Göttlichkeit unbedingt gehört. Jesus selbst warnt ja vor den falschen Propheten, die Zeichen und Wunder tun können, aber trotzdem nicht vom Himmel gesandt sind, von Gott gesandt sind. Und da merken wir diesen ganz engen Bezug, den Sie gerade sehr richtig erwähnt haben, zwischen Religion und Zauberei und gerade auch in den Redensarten, wenn ich sage, versündig dich nicht, beschreis nicht und so weiter, da ist auch ganz, ganz direkt das verbunden. Das Abracadabra ist auch etwas, was man ähnlich wie Simsalabim, da sind ja so Klangsilben auch, die ganz wichtig sind bei jeder Zauberei. Aber beim Abracadabra, da gibt es auch viele, viele Überlegungen, die man findet. Also Abraxas ist ja eine der ganz, ganz bekannten Gottheiten. Es gibt auch einen Dämon, der Abraxas heißt. Es ist angeblich einer, der sowohl weiß wie schwarz, böse wie gut sein könnte. Mhm. Und das könnte schon zu Abracadabra vielleicht in so einer Art Verdoppelung geführt haben. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das könnte eine Formel aus der Kirche auch mit hineinspielen, aus hebräischen Buchstaben zusammengesetzt. Im antiken Rom gab es auch noch eine Formel, die meines Erachtens eindeutig für diesen Ursprung hergehalten hat. Ich hoffe, ich kriege sie richtig raus. Abara, Barbarica, Borbon, Cabradu, Brabarasaba. Also da sind wir so nah an diesem Abracadabra dran, aber was sollte das?
Aber dreimal so lang, also nochmal
ja,
Kompliment.
Ja, eben. Man hat es ja oft, dass Dinge sich verkürzen. Das ist geradezu üblich bei Sprichwörtern, die plötzlich zu Redensarten werden. Also mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen, hieß früher. Mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen, sie spucken dir die Kerne ins Gesicht. Sehr, sehr lang.
Ja.
Wenn das jeder kennt, dann kann man auch nur sagen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und wenn ich so einen schönen, langen Spruch habe, den dann zu Abracadabra zu verkürzen, ist ganz naheliegend. Das Spannende, das Gebrabbel, wie wir das empfinden, das war ein Zauberspruch gegen Blasenweh. Und das wurde dann mit diesem Spruch einerseits gelindert und man hat dann im Falle einer Frau, die Blasenschmerzen hatte, auf eine Saublase diesen Text in Großbuchstaben geschrieben und bei einem Mann musste das die Blase eines Ebers natürlich sein. Mhm. Und das ist überliefert bei Plinius dem Älteren und auch dann in einer Handschrift aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. die zeigt, das war im Mittelalter bekannt. Also man hat das wirklich auch immer wieder überliefert. Plinius der Ältere ist für ganz viele Redensarten zuständig. Mhm. Also die Krokodilstränen weinen beispielsweise werden dort überliefert, weil die Krokodile beim Fressen Tränen absondern, was aber nur daran liegt, dass wenn die den Oberkiefer bewegen, auf die Tränendrüse gedrückt wird. Die können gar nicht anders als zu weinen, wenn sie fressen. Genau. Also dieses Abracadabra ist eine ganz spannende Sache, dass die Seite Antike sich offenbar durchgesetzt hat. Sehr beliebt übrigens auch als Schwundschema. Man schreibt oben Abracadabra und dann lässt man einen Buchstaben weg, immer noch einen Buchstaben, bis man am Schluss nur noch ein A hat.
Okay.
Und das sollte dann auch einen Zauber wieder abwehren, weil ja jemand mit Abracadabra einem Schaden zufügen konnte. Wenn man das aber immer kleiner macht, dann wird der Zauber am Schluss auch abgewehrt.
Mhm. Hatten Sie einen Zauberkasten?
Mein Bruder hatte einen.
Und Sie waren der Zuschauer?
Ich war der Zuschauer, aber es war so, wir waren, glaube ich, beide nicht so intensiv an Sachen dran. Wir sind so ein wenig Spring ins Feld, also von Hölzchen auf Stöckchen. Wir haben alles Mögliche mal gemacht. Er ist immerhin bei der Musik und bei der Gitarre geblieben und beim Fahrrad reparieren. Und ich bin bloß beim Sprücheklopfen geblieben.
Wobei dieser Zauberkasten, also ich weiß es aus meiner eigenen Jugend, das ist schon was, wo man zum ersten Mal ein bisschen Selbstvertrauen tankt als Kind, wenn man so einen Zauberkasten hat und dann das erste Mal für die Eltern oder für Großeltern so einen Zauberabend auch planen muss erstmal, in welcher Reihenfolge, welche Tricks, und die Tricks müssen dann natürlich auch klappen, weil man plötzlich mehr kann und andere Dinge kann als Erwachsene. Und das macht einen, glaube ich, ganz schön verblüffend selbstbewusst.
Das sehe ich ganz genauso. Also diese Tricks, ich mache es mit der Sprache, aber mit solchen Dingen, die man sieht und die so unglaublich sind, dass man seinen Augen nicht trauen kann, wie man ja auch sagt. Das ist schon faszinierend. Es ist deswegen auch so enttäuschend. Es gab mal eine Sendung im Privatfernsehen über einen Magier, der die Tricks der großen Zauberer enträtselt hat.
Das soll man ja gar nicht machen.
Es ist doof, wirklich gesagt. Und ein Freund von uns schreibt die Texte für die Ehrlich Brothers. Und da merkt man auch, aha, die Einkleidung ist wichtig. Auch unser Freund, der bei dieser Hochzeit gezaubert hat, der hat auch gesagt, die Sprache spielt eine große, große Rolle bei der Ablenkung. Alle schauen ja ganz genau und trotzdem durch die Sprache wird man auf ganz andere Dinge gelenkt und dann kann man mit Tricks arbeiten. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch ganz spät erst kapiert habe. Man sagt ja ganz gerne die Formel ohne Netz und doppelten Boden. Und als Kind dachte ich, das ist vielleicht so eine Art federnder Boden. Wenn die Artisten runterfallen, dann federt der und sie fallen nicht so hart.
Weich.
Ja, sie fallen etwas weicher. Aber das ist natürlich Quatsch. Es geht um die Zirkuswelt. Wir haben da die Luftnummer. Das ist die Bezeichnung für das, was die da am Trapez zum Beispiel gemacht haben. Mhm. Die Luftnummer. Heute völlig anders. Und zwar wegen der Luftbuchung und ähnlichen Dingen. Mhm. Völlig falsch.
Luftikus.
Ja, also, ja, ganz anders bewertet. Aber warum nicht? Das ist halt so. Und der doppelte Boden, das ist eben, was man mit Zauberkästen zum Teil auch schon hatte. Dass da etwas war, was kaschieren konnte, wo etwas verschwindet beispielsweise, wo man etwas verstecken kann und so. Das sind ganz einfache Dinge und dieser ohne Netz und doppelten Boden heißt, also es ist ohne Sicherheitsvorkehrungen und ohne Tricks. Das ist jetzt die reine Wahrheit, könnte man auch sagen. Und die Jungfrau wird jetzt hier wirklich, nein, das lassen wir.
Die Ablenkung ist ja auch was durchaus bei Taschendieben ja verwendet wird. Das heißt, auch da ist die Ablenkung ein Instrument für unseriöse Praktiken oder um etwas halt zu überdecken, was dann gerade aus der anderen Hosentasche geklaut wird. Und der Einzige, der wirklich mal einen Trick erklären musste vor Gericht, war, glaube ich, David Copperfield, ein ganz berühmter Zauberer, Magier der 90er Jahre vor allem, sehr erfolgreich. Und da hat sich, glaube ich, jemand bei diesem Gang in den doppelten Boden, ein Gast, den er da quasi mit ins Boot geholt hat, verletzt. Dann wurde er angeklagt wegen Körperverletzung und musste dann vor Gericht leider erklären, wie dieser Trick geht, damit er sich dann quasi irgendwie freisprechen kann. Aber ansonsten, Sie haben es ja schon angedeutet, Tricks zu verraten, hinter die Kulissen blicken zu lassen bei Magie und Zauberei, geht gar nicht.
Nein, also ich komme auch nochmal zurück auf Ihren Zusammenhang zwischen Religion und Zauberei, der in einer Redensart ganz unglaublich lustig zusammenführt, und zwar aus dem Ärmel schütteln. das kennen wir alle, wenn man was so aus dem Stegreif macht, improvisiert und das wie von selbst macht, dann ist das einerseits von denen, die in der Priesterausbildung das Predigen lernen mussten, etwas, das sie wirklich üben mussten. Sie mussten auf die Kanzel gehen und dann mit ihren weiten Ärmeln ihrer Kluft eine Predigt aus dem Ärmel schütteln. Mhm. Gleichzeitig hat man das aber auch den Taschenspielern zugeschrieben und haben gesagt, ja, das hast du aus dem Ärmel geschüttelt, mhm, oder später dann
aus dem Hut gezaubert.
Aus dem Hut gezaubert, weil der Hut auch ganz, ganz wunderbar zum Zaubern dient. Das berühmte weiße Kaninchen, der Freund Jörn Hagen, der hatte auch wirklich dieses weiße Kaninchen dabei und gerade bei Familienfesten unschlagbar. Also einerseits diese Zaubertricks und dann auch so ein süßes Kaninchen.
Oder weiße Tauben wahlweise, aber ja, die kriegt man dann schwer wieder eingefangen.
Das ist es eben. Da ist so ein Kaninchen dann besser und ein Kaninchen, das ist auch einfach ein bisschen braver und das fühlt sich da auch nicht sehr unwohl. Also diese aus dem Hut gezaubert, das ist auch ganz plötzlich da. Und das ist ähnlich, wie wenn ich sage, das ist ja wie aus dem Boden gestampft.
Rolf Bernhard Essig, heute zum Thema Magie und Zauberei und damit verbundene Redensarten. Wir hatten es von den ganz berühmten Zauberern schon. David Copperfield haben wir erwähnt, die Zauberbrüder, die Ehrlich Brothers. Die sind ja eher dafür bekannt, tatsächlich so Großillusionen zu machen. Also da geht es nicht um Münzen oder Karten, da geht es um Monster-Trucks und um irgendwelche Autos, die auf der Bühne verschwinden und wieder. Muss da auch in der Zauberei alles größer, schneller, riesiger, monströser werden, um die Leute überhaupt noch zu beeindrucken?
Überhaupt nicht. Ich habe immer wieder Zauberer erlebt, die mit ganz kleinen Dingen, also dem alten Kartentricks beispielsweise, operierten. Oder das, was man jetzt Mentalist nennt. Ich kann deine Gedanken lesen. Das ist ja lustigerweise ein bisschen ähnlich wie ich lese dir jeden Wunsch von den Lippen ab. Also diese Idee, man könnte in jemanden hineinschauen, das ist ja auch eigentlich schon etwas Magie. Und man muss das natürlich überprüfbar gestalten. Jemand schreibt etwas auf einen Zettel und dann wird viel Brimborium gemacht und am Schluss kann der sagen, worum es da geht oder hat sogar Informationen aus dem Personalausweis. Und dann denkt man sich, stecken die unter einer Decke, und weiß aber dann, nein, das ist jetzt ein Kongress, die sind jetzt aus, ich weiß nicht wo, angereist. Das kann's nicht sein. Und manches gut kennt man aus Geheimdienstforschungen, wo man sagt, man kann ganz vieles schon an der Gewohnheit der Menschen erkennen, wie die Mimik, wie die Gestik ist.
Da schließt man sich dann was, genau. Aber ob es dann wirklich hundertprozentig passt?
Also die sind erstaunlich gut, aber das kann doch nicht alles sein. Also da steckt noch viel, viel mehr dahinter, dass ich nicht ergründen kann und nicht ergründen will. Aber die brauchen dann praktisch gar nichts, außer ein Mikro vielleicht, wenn es sehr viele Leute sind. Oder was noch schöner ist, so eine kleine geschlossene Gesellschaft, 30 Leute. Es gibt so in Bayern so ein kleines magisches Theater auch, da gehen, glaube ich, 60 Leute rein. Aber dann ist man eben ganz nahe dran und je kleiner es ist, umso zauberhafter eigentlich. Also natürlich für die großen Shows, da brauche ich dann auch die großen Effekte. Aber eigentlich ist es auch toll, wenn ein Fingerschnipp passiert und plötzlich verwandelt sich etwas und oder ich habe Würfel, mit denen ich plötzlich irgendwas schweben lassen kann oder der alte Seiltrick. Wie schön ist das, dass man mit so ganz kleinen Dingen auch anfangen kann und da sind wir vielleicht auch wieder beim Zauberkasten. Man kann ja in den magischen Zirkel eintreten, auch wiederum eine Doppeldeutigkeit könnte man sagen. Der magische Zirkel ist ja eigentlich der Kreis der Leute, ganz wörtlich übersetzt, die sich mit Magie beschäftigen. Aber der Circulus Vitiosus, der schreckliche, der teuflische, der Teufelskreis, der magische Kreis.
Das ist nicht der Verkehrskreis vom
Überhofer. Nein, überhaupt nicht. Der spielt da auch eine Rolle und in der alten Faustsage, da schlägt zum Beispiel Faust auch einen Teufelskreis um sich herum. Aber das bedeutet, der Teufel kann nur bis dahin kommen oder der kann in diesen Kreis gebannt werden. Also ganz anders, als wir das jetzt in der Logik haben. Da gibt's ja auch diesen Zirkelschluss als Circulus Vitiosus. Und der magische Zirkel, da lernt man ja dann wirklich. Und da darf man etwas verraten, aber eben nur dem nächsten Zauberer. Und da sind wir eigentlich dann schon wieder beim Zauberlehrling, genau, den jeder kennt. Die Geister, die ich rief, Herr, Die Not ist groß, die Geister, die ich rief, werde ich nur nicht mehr los. Und das ist in dem Alltag, in der Politik häufig immer wieder zu hören, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und man hat da Geister beschworen, die man nicht mehr in der Kraft, in der Gewalt hat. Diese Goethe-Ballade ist auch wieder mit dem Faust sehr eng verbunden, wo es ja nicht nur den Teufel Mephisto gibt, der vielerlei zaubern kann, sondern auch den Erdgeist, der heraufbeschworen wird von Faust, ein ganz mächtiger Geist, der aber so mächtig ist, dass Faust ausruft, weh, ich ertrag dich nicht. Also man muss immer wieder überlegen, man beschwört, wir sind wieder bei dem Thema, wir beschwören etwas herauf, was möglicherweise, und das macht ja in der Literatur, im Film, im Drama, in den Künsten so viel an Faszination aus, was viel, viel stärker ist als wir. Ja. Eine Sache, die höher ist als alle menschliche Vernunft.
Wobei Goethe da natürlich eine Wissenschaftskritik geäußert hat auf der einen Seite, aber auch die Selbstüberschätzung des Menschen mit dem Zauberlehrling, der es dann eben nicht mehr eingefangen bekommt. Das ist vielleicht auch die Parallele zu Faust. Zauberer als Ausbildungsberuf ist vielleicht auch noch so ein Nebenaspekt.
Walle, 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 manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
Das ist
und
das, was der Zauberlehrling da unerlaubterweise versucht, oder?
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Und das ist der Beginn der Ballade, also Hybris. Er lernt gerade noch und es ist ja gar nicht böswillig gemeint. Also das ist auch interessant. Das ist eigentlich, was jeder Lehrling irgendwann mal probiert. Dann schnitzt er als Schreiner an was rum oder er drechselt an was rum. Nur hier geht's eben um was ganz Gefährliches, was aber auch so harmlos klingt. Er befiehlt ja einem Besen, dass er ein Diener will und nun nimm die schlechten Lumpenhöhlen auf zwei Beinen, stehe oben seinen Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf, so heißt es da so schön, soll einfach nur Badewasser bringen.
Den Arbeitgeber.
Ja, genau, für den Zauberlehrling. Der ist einfach zu faul und findet das ganz knuffig, dass jetzt der Besen das machen soll. So weit, so gut. Und dann kommt eben dieses, ich habe etwas Höheres, Größeres, Mächtigeres heraufbeschworen. Er hat nämlich den Zauberspruch vergessen, mit dem er den zurückverwandeln kann. Und das kennen wir ja aus alten Märchen wie Alibaba und die 40 Räuber. Wenn ich sage, Sesam, öffne dich, dann öffnet sich der Berg. Und wenn ich das aber vergessen habe, wie sein Bruder,
Gerste, öffne dich,
dann kommt er nicht mehr raus.
Geht gar nicht.
Nee, Gerste geht nicht. Und ich muss dann eben auch sagen können, Sesam, schließe dich, damit er wieder zugeht. Und im Similiberg bei den Brüdern Grimm ist das auch so. Also so ein Öffnungszauber ist was ganz, ganz Wichtiges. Und im arabischen Raum sind es ja die Dschinns, die dann auch so zaubermächtig sind. Und die sind dann manchmal in den USA auf einmal da und heißen Barbara Eden. Und das ist dann für die älteren Hörer unter uns die bezaubernde Genie. Und Genie, da steckt natürlich der Djinn wiederum drin. Also nicht der zum Trinken, sondern der Djinn als ein Geist. Oh, eine entzückende Serie. Und noch heute, ich sehe immer mal wieder Menschen, die jetzt, wie ich vielleicht so um die 60, ich werde jetzt 63 sind, die plötzlich die Arme vor der Brust kreuzen und nicken. Das war nämlich die Art, wie die bezaubernde Genie etwas herbeizaubern konnte für ihren Meister, wie sie immer gesagt hat.
Und dieser Zauberlehrling, um nochmal drauf zurückzukommen, der hat ja dann tatsächlich noch so ein Eigenleben bekommen. Also aus der Ballade von Goethe wurde dann eine Komposition von Paul Dukas. Das war dann schon ein bisschen in Richtung fast schon Filmmusik, also Programmmusik, wo man gewisse Bilder versucht hat zu beschreiben. Und der hat sich dann quasi gedacht, das vertone ich mal.
Das ist im 19. Jahrhundert besonders populär gewesen. Man hat das auch schon in der Renaissance gemacht, wo man Hühner gackern und Schnattern von Gänsen nachgemacht hat und so weiter. Aber Paul Dukas hat diese Ballade insgesamt vertont. Und wer das jetzt heute hört, der merkt schon, aha, jetzt fängt der Besen an zu gehen. Dumm, dumm. Und dann merkt man, aha, der Besen geht und dann wird das aber immer, immer mehr und immer schneller und dann merkt man, aha, das sind wohl die Wassergüsse. auch wenn man keine Ahnung hat von der Ballade, man merkt, was da für ein Drama sich aus einem ganz harmlosen kleinen Motiv entwickelt.
Der weiße Hai funktionierte später in den 70ern genauso mit John Williams. Ganz gut. Es waren nur zwei Töne letztendlich und schon hatte man diesen Fisch vor Augen.
Ja, also avant la lettre, wie man so schön sagt, vor dem eigentlichen Ding des Films ist das Filmmusik in der Tat, vor dem geistigen Auge spielt sich das ab. Übrigens eine Redensart, die wahnsinnig populär geworden ist. Kopfkino. Also wenn irgendjemand was Ekelhaftes oder Erschreckendes beschreibt, dann rufen jetzt die Kinder, Kopfkino, so hör auf, ich will das gar nicht sehen.
Ja, Bilder was im Kopf.
Ich habe Bilder im Kopf und Paul Dukas' Musik wurde dann in dem Film Fantasia von Walt Disney verwendet, der auch Stravinsky genommen hat und Prokofjew, also ganz moderne Komponisten der klassischen Musik, aber was man sieht, sind unglaubliche Bilder, also tanzende Strauße, die da ein Ballett aufführen.
Oder marschierende Besen, die ja fast schon angsteinflößend sind. Und Mickey Mouse als Zauberlehrling.
Unsterblich. Also viele kennen auch das Bild von Mickey Mouse als Zauberer, aber wissen nicht, dass das mit Goethe und der Ballade zusammenhängt. Und diese Popularisierungstendenzen, die hat ja auch Disney so wichtig gemacht. Und bei uns natürlich Erika Fuchs, die bei den Übersetzungen die Hexe Gundel Gaukelei zu nennen. Ich dachte erst, Mensch, Gaukelei, ist das vielleicht irgendwas Englisches, bis mir einfiel, nein, das ist viel einfacher. Es geht um, dass man etwas vorgaukelt. Und als altes Wort, dessen Ursprung man übrigens nicht kennt, aber schon im Althochdeutschen ist es fast genauso klingend und bedeutet vortäuschen oder etwas zaubern, aber auch Taschenspielertrick. Und da hat Erika Fuchs, die Übersetzerin der lustigen Taschenbücher Walt Disneys, eben auch ganz, ganz viel für die deutsche Sprache wieder getan, dass dieses Wort gaukeln, ein Gaukelspiel und so, dass das weiter leben kann. Und die Gaukler, die jetzt überall bei den Mittelalterfesten zu sehen sind, die natürlich auch.
Und das Interessante ja, wir hatten ja vor kurzem erst die Leiterin des Erika Fuchs Hauses in Schwarzenbach an der Saale hier, also haben ganz intensiv über Donald Duck und Entenhausen gesprochen und im Englischen, also noch bevor es Erika Fuchs übersetzt hatte, heißt ja Gundel Gaukeler eigentlich Magica Dispel. Also Magica, klar, Magie und Dispel, das kommt ja irgendwie auch über diesen Spruch, Zauberspruch, also die magische Beherrscherin der Zaubersprüche im Endeffekt. Und das hat sie dann genial übersetzt als Gundel Gaukelei tatsächlich. Ja. Und Italienisch heißt es übrigens Amelia, lustigerweise. Kleiner Fun-Fact am Rande, von mir recherchiert. Da geht es um das Wortspiel mit Amaliare im Italienischen, was ja nichts anderes bedeutet als verzaubern. Also die Amelie oder die Amelia ist das zauberhafte Mädchen, vielleicht auch so eine Art Genie.
Ja, klingt viel, viel netter. Die Gundel Gaukelei ist ja eine böse, wenn auch am Schluss natürlich scheiternde Hexe, aber
kriegt nie diesen Zehner vom Onkel Dagobert.
Ist ja auch wirklich schwierig, aber das Gaukeln ist eine schöne Sache und diese vielen, vielen Zauberer, die ja so populär sind. Disney hat ja auch Merlin in der Artus-Sage in einen Zeichentrickfilm verwendet. Für Leute in unserem Alter so ungefähr ist Catweasel noch jemand, den man kannte als Serie, wo man gleichzeitig auch ein bisschen was über die Normannen gelernt hat und also ein bisschen Geschichtsunterricht war das aber auch. Aber ganz viele Leute sagen immer noch, wenn der Lichtschalter endlich wieder funktioniert, Elektriktrick.
Ja, und nichts klappt. BR Heimat, habe die Ehre, am Dienstagvormittag zaubern und sich wundern. Die Verblüffung haben wir vorhin auch schon gehabt in Bezug auf den Zauberkasten. Also Wunderung, Verwunderung zu schaffen durch Zauber und Magie, das ist schon die hohe Kunst.
Würde ich vor allem gerne auch können. Und dieses Verblüffen ist etwas, was ja unterschätzt wird. An sich sollte man sich wirklich immer mal wieder auch verblüffen lassen, weil das, glaube ich, ein Bestandteil dieser Faszination ist, dass man aus dem Alltag durch den Zauber plötzlich herausgehoben wird. Und gleichzeitig gilt natürlich auch das erste Gebot, lass dich nicht verblüffen. Also im Sinne von jetzt wiederum so verblüffen, dass du nicht handlungsfähig mehr bist. Das wäre die falsche Verblüffung. Und so sagt man, wenn wir beim langsamen Ländler sind, auch vielleicht, als Gegenteil, Schnelligkeit ist keine Hexerei, Langsamkeit auch nicht. Aber das ist gerade so am Verschwinden leider. Mhm. Also Schnelligkeit ist keine Hexerei. Das hat damit zu tun, dass wir viel mehr über die Hexenverfolgung wissen, gerade in Franken, in Oberfranken, also in Bamberg, der Fuchsheim, der war ein ganz schrecklicher Hexenbrenner und viele andere auch. Und das führt natürlich dazu, dass man damit etwas anders umgeht. Die Kinder haben damit kein Problem. Die kennen, glaube ich, immer noch Bibi Blocksberg und Hex Hex. Und für die ist das einfach was Faszinierendes, eine selbstbewusste Art von Mädchen und eine selbstbewusste Mutter übrigens auch, die als Rollenvorbild wieder gut sind, die auch in schwierigen, herausfordernden Situationen etwas finden. Und wir kennen jetzt zunehmend aus dem Amerikanischen, wenn uns etwas verblüfft und wir aber trotzdem das einordnen wollen, naja, das ist keine Raketenwissenschaft, das kriegen wir schon hin und die Rocket Science ist da eingewandert, warum nicht? Also Zauber, Wunder, Verblüffung kann im besten Fall, und so ist das ja bei vielen Zauberern so, eine ganz produktive Verwirrung hervorrufen.
Noch bevor ich meinen Zauberkasten hatte, kannte ich tatsächlich meine Mutter und die hat mir immer beigebracht, wie lautet das Zauberwort? Ah. Meistens war es beim Metzger nach dem Erhalt von Gelbwurst oder irgendwas, dass man halt gesagt hat, okay, bitte und noch wichtiger, danke ist das Zauberwort. Und das bringt einen auch weiter im Leben, wenn man mit diesem Höflichkeitsfundus ausgestattet ist.
Ja, der Zauber der Höflichkeit oder der Zauber der Umgangsformen, der Zauber der Konvention, das ist ja ganz erstaunlich, wie man etwas, was ich früher überhaupt nicht verstand, über Wetter reden kann. Da dachte ich als Kind, was ist das für ein Quatsch, warum soll ich über das Wetter reden? Und als Erwachsener merke ich, diese konventionellen Formeln, die führen dazu, dass ich mit einem ganz Fremden, den ich überhaupt nicht kenne, wenn ich das höflich anspreche, mich in eine Beziehung setzen kann. Gar nicht intim oder so, aber wir begegnen uns plötzlich auf einer unverbindlichen Ebene, die aber trotzdem etwas Verbindendes hat. Und das ist der Zauber der Konvention, der Zauber des Gewöhnlichen. Wir haben ein bisschen etwas, was wie Magie wirkt. Das ist so eine Art von Kitt vielleicht auch, der zwischen Fremden entsteht. Und das ist etwas, was man gar nicht überschätzen kann. Das ist so wichtig, gerade heute, aber wahrscheinlich schon immer, wo viel Aggression da ist. Und wenn man einen richtigen Ton anschlägt, dann kann das eben umschlagen in dieses friedlichere, einfachere, mal den Ball flach halten, um bei der Weltmeisterschaft vielleicht der auch Ton kurz zu sein.
Musik, ne? Genau.
Der Ton macht die Musik. Das ist ganz faszinierend. Und da würde ich auch sagen, dass macht nochmal deutlich, Zauber hilft ja auch als Placebo. Da sind wir wieder bei der Medizin, diese Selbstbeschwörung. Und das funktioniert ja, wie neuere Forschungen sehen, selbst wenn ich weiß, dass ich ein Placebo bekomme. Einfach, dass ich besser drauf aufpasse, was tue ich denn gerade, mich selber ernst nehme, meine Selbstheilungskräfte aktiviere und das wirkt ja auch ein bisschen wie Zauber, aber das ist eben der uns eigene Körperheilungszauber. Und das gehört, darf man nicht vergessen, zu der wichtigen Aufgabe von Schamanen, Magiern, Zauberern dazu, dass sie heilen können, dass sie lindern können, dass sie trösten können. Und das gehört zu dem wirklich sehr schönen Bereich der ganzen Zauberei.
Wobei es schon interessant ist, dass Zauberer oft in so unterschiedlicher Darstellung auftauchen, sowohl in der Literatur als auch im Film. Also wir hatten vorhin den Catweasel, der ja mehr so ein kauziger und tollpatschiger Zauberer ist. Ja, Salmai, Dalmai, Adomai ist, glaube ich, auch aus dieser Umgebung entstanden, der Elektriktrick. Dann haben wir aber die Frau Holle, die ja auch wieder eher so eine gute Figur ist, obwohl sie von der Sage her, glaube ich, auch eher aus was Bedrohlichem eigentlich ursprünglich herstammt. Und dann haben wir den Petrosilius Zwackelmann, den ich als Kind natürlich noch kannte und vor dem ich mich auch gefürchtet habe, denn sein Titel war, obwohl er so einen lustigen Namen trägt, bei Ottfried Preußler im Hotzenplotz, großer und böser Zauberer. Das stand ja auch irgendwie auf dieser Visitenkarte. Mhm. Und mit dem nimmt es ja dann tatsächlich auch ein böses Ende. Der wird dann hinabgestoßen in irgendwie einen Untergrund, der kaum mehr sichtbar ist und irgendwann ist er weg.
Und gleichzeitig merkt man, wie mächtig Wörter sind oder Worte, wenn man frei damit umgeht, denn das ist ja dann der Petrosilus Wackelzahn. Das bringt ihn ja auf die Palme, das ist ganz, ganz schrecklich. Ja. Und dann merkt man auch, Zauberer sind natürlich solchen zauberhaften Formeln, die umgedreht werden, ja, ausgeliefert.
Das Palindrom nennt man das ja letztendlich, im Lateinischen gibt es ja sowas auch, dass es so klingt, wie wäre es ein Wort wie Sator arepo tenet opera rotas, wenn man das rückwärts liest, bedeutet das nämlich genau das Gleiche. Mhm. Oder in Deutsch, ein Esel lese nie. Ein Esel lese nie. Und auch bei Harry Potter ist es ja auch so, dass da ganz viele Anleihen von seinen Zaubersprüchen lateinischen Ursprungs sind, die zwar vielleicht keinen Sinn ergeben, ja, aber halt so klingen.
Teils sind sie korrektes Latein und ich habe das in Schulen oft erlebt, wenn ich jetzt ein Fluch- und Schimpfprogramm habe, dass ich nur mal fragen muss, welche Flüche gibt es und welche Gegenflüche? Mhm. Und dann geht das ratzfatz, die kennen die alle. Also ich habe Harry Potter wirklich gern gelesen, den ersten Band. Dann habe ich nicht mehr weitergelesen, weil ich schon wusste, es ist wirklich gut. Auch Michael Marr hat wieder ein tolles Buch dazu geschrieben, warum Wladimir Nabokov Harry Potter gemocht hätte. Also ein wirklich genialer Autor. Okay. Und der zeigt, Mensch, Rowling, die hatte was auch schriftstellerisch, kompositorisch auf dem Kasten. Das darf man nicht unterschätzen. Und eine Redensart hat sich übrigens ein bisschen etabliert, zumindest unter Potter-Fans. Die schreiben sich ja keine SMS oder Mails, die schicken eine Eule.
Mhm. Wingardium Leviosa. Das ist zum Beispiel einer dieser Zaubersprüche. Und letztendlich geht es ja da auch ein bisschen drum, erwachsen zu werden auf der einen Seite, sich auch zu schützen und gleichermaßen die Macht, die man so hat, unter Kontrolle zu behalten. Also letztendlich ist es auch eigentlich eher ein Jugendroman als wirklich eine Zauberergeschichte. Es geht ums Erwachsenwerden.
Es geht auch darum, und das ist etwas, was ich bei Michael Marr gelernt habe, die können aber nicht ihre Hausaufgaben zaubern. Hm. Also sie können Unglaubliches, aber die vielen alltäglichen Dinge, die müssen sie doch bewältigen. Ja. Und dass es eine Freundesgeschichte ist, dass es eine Geschichte ist über Rassismus und wie man dem begegnen kann, also die Mudbloods, die Schlammblütigen und so weiter, aber auch viele andere, die Hauselfen. Also das ist sehr, sehr gut verpackt. Man kann das einfach weglesen. Aber gleichzeitig wird man subkutan, wie man so schön sagt, beeinflusst in einer ganz positiven Weise, wie wichtig ist Solidarität, wie wichtig ist Kenntnis, wie wichtig ist Lernen, wie wichtig ist eine gewisse Form von Draufgängertun, um auch mal die Regeln zu brechen. Also das ist wirklich gut geschrieben und vielleicht doch ein kleiner Hinweis noch, sie wird ja leider, die Frau Rowling, als transphob bezeichnet. Bitte im Internet, wer sich dafür interessiert, mal ihren Brief dazu lesen, ein offener Brief, in dem sie auf vielen Seiten klar macht, wie viele Freunde sie da hat und worum es ihr geht, nämlich um eine juristische Frage, dass Frauen weiter geschützt sind. Mhm. Und mit Transphobie hat das überhaupt nichts zu tun.
Also da muss man schon den Pudelskern mal betrachten, um das zu verstehen.
Ein fahrender Scholast, der Kasus macht mich lachen. Das kommt wieder aus dem Faust. Der Faust merkt, dieser Pudel ist kein normaler Hund, der ihm dazugelaufen ist. Er kann ihn beschwören und dann muss sich Mephisto zeigen, aber wieder in Verkleidung eines fahrenden Schülers. Er kommt ja auch nicht mehr raus, weil da ein Pentagramm auf der Schwelle ist. Und das Pentagramm ist an der Spitze, die nach außen zeigte, nicht richtig gezogen worden. Deswegen hat er die Lücke nicht bemerkt, ist deswegen durch diese Lücke reingekommen. Aber die Spitzen nach innen, die lassen ihn nicht mehr entfliehen. Das ist das Problem. Er muss dann nachher die Mäuse und Ratten holen, die das benagen. Und dann kann auch der Teufel wieder davon.
Apropos Teufel und die fortschreitende Zeit, ich will den Teufel auch nicht an die Wand malen, aber unsere Sendezeit neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Ich glaube, wir haben es nur ansatzweise geschafft, an allen Redensarten nicht nur vorbeizugehen, sondern das Magische und Zauberhafte ein bisschen rauszukitzeln, das heiße Eisen also auch tatsächlich anzufassen, und es ging bei uns mit rechten Dingen zu, trotz allem.
Ja, das kann ich beschwören, auf jeden Fall. Hier wird keiner zur Sau gemacht und keiner bezirzt, um noch eine alte Bekannte zu erwähnen.
Aus der klassischen Literatur.
Die Kirke aus der Odyssee, die macht ja aus seinen Männern Schweine. Und viele Frauen sagen, das sei kein großes Kunststück.
Das lassen wir doch jetzt mal so stehen. Rolf Bernhard Essig, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Das war mir eine große Freude.